Werbung.
Konto ist dein Geschäftskonto mit integrierten Finanztools für dein Business. Neben SEPA Echtzeitüberweisungen und Firmenkarten bietet Konto Funktionen für Rechnungsverwaltung, Ausgabenmanagement und Buchhaltung und ist DATEV Marktplatz Schnittstellenpartner und mit TÜV zertifiziert. Beantrage flexible Finanzierungen und Ratenzahlungen direkt in der Konto-App. Der persönliche Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Teste Konto jetzt 30 Tage kostenlos und schließe dich über 500.000 zufriedenen Unternehmen an.
Werbung Ende. T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N Interview Podcast. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich wollte schon immer mal sagen, ich schalte jetzt live in die USA nach Kalifornien, denn ich habe heute meinen lieben Kollegen Kasper mit am Start, der bei der Entwicklerkonferenz WWDC ist. Das heißt, es geht heute ganz viel um Apple. Hallo Kasper.
Guten Morgen aus Kalifornien, guten Nachmittag zu dir nach Deutschland.
Ja, stimmt. Bei uns ist es grau und kalt, bei dir ist es warm. Und wir haben schon gemerkt, Apple hat zwar für diese Veranstaltung richtig viel Internet aufgesetzt für seine JournalistInnen, so gut funktionieren tut das allerdings nicht.
Nee, wir hoffen inständig, dass wir tontechnisch durchkommen. Also wenn ein Podcast erscheint, haben wir es hingekriegt. Gestern haben versucht, noch Kollegen live zu streamen. Das hat 10 Minuten funktioniert und dann sind sie aufs Handynetz umgestiegen. Also WLAN ist ein bisschen schwierig, zumindest im Hotel, im Apple Park, wo wir dann den meisten Tag die Berichterstattung übermachen, geht es dann deutlich besser. Aber ja, wir kriegen das sicherlich hin. Also ich denke, zumindest Audio sollte bei dir ankommen.
Okay, also ihr seid vielleicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen nachsichtig. Wenn Kasper wie ein Roboter klingt, dann ist das nur das Internet. Es liegt nicht an der AI, die irgendwie übernommen hat, uns direkt in die Apple-Veranstaltung schmeißt, würde ich mal sagen. Denn alle haben darauf gewartet, alle machen KI, nur Apple war irgendwie so ein bisschen, ist nicht in die Pötte gekommen. Und jetzt ist es da, das große Thema KI. Kasper, was ist denn die große Bombe gewesen, die da geplatzt ist?
Ja, also erstmal sah es gar nicht nach einer Bombe aus. Also es ist ja immer so, dass es eine Eröffnungs-Keynote gibt und dann die Apple-Verantwortlichen in so einem, inzwischen ist es ein Video, früher war es mal auf der Bühne wirklich live, dass die Leute da stehen. Und in diesem Video werden dann meistens, weil es ja die Entwicklerkonferenz ist, Software-Themen besprochen und die einzelnen Betriebssysteme vorgestellt. War dieses Jahr auch so und wir sind durch die einzelnen Betriebssysteme durchgejagt und es gab eine Funktion nach der anderen. Man kann zum Beispiel jetzt die App Icons auf dem iPhone und iPad farblich anpassen, wenn man das möchte und solche Dinge. Die erste Stunde lang dachte man so, ja, okay, das ist jetzt alles wirklich cool und auch ganz nett, aber irgendwie sollte da doch noch was kommen. Und wo ist das Thema KI? Apple hat immer mal zwischendrin so eine Funktion gezeigt, die nur mit KI bzw. mit Machine Learning möglich ist, zum Beispiel einen Taschenrechner auf dem iPad. Dann denkt man jetzt, wie so ein Taschenrechner auf dem iPad. Das iPad ist über 12 Jahre alt. Nee, ich weiß gar nicht, wie alt es ist, aber viele Jahre alt und hatte nie einen Taschenrechner. Und den hat Apple jetzt nachgereicht und der hat eine Handschriftenerkennung und solche Dinge drin. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass da KI im Hintergrund läuft, aber es wurde halt einfach alles nicht erwähnt, was bisher Apple auch so gemacht hat. Ja, und dann kam die zweite Stunde und dann ging es plötzlich nur noch um AI. Allerdings hat Apple direkt zu Beginn erstmal den Begriff umgeframed und statt aus in Artificial Intelligence Apple Intelligence gemacht, so dass sie weiterhin AI sagen können, aber es jetzt halt ihr eigener Begriff quasi ist.
Ach schön. Ich habe übrigens kurz nachgeguckt. Das iPad ist 14 Jahre alt.
14, okay.
Und jetzt hat es einen Taschenrechner. Wow. Aber was ist denn mit der Apple Intelligence nun?
Ja, Apple Intelligence ist tatsächlich sowas wie ein Sammelbegriff für Apple. Darunter fällt eigentlich alles, was über das, was sie bisher auch schon an Machine Learning gemacht haben, irgendwie hinausgeht. Also wie gesagt, sowas wie eine Foto- oder eine Bilderkennung war auf dem iPhone ja auch schon ein paar Jahre aktiv. Also man konnte zum Beispiel schon seit einigen Jahren in die Suche Katze eingeben und dann hat einem das iPhone alle Katzenbilder auf dem Telefon ausgespuckt. Da steckt ja auch Machine Learning hinter, aber Apple hatte nie den Fokus darauf gelegt und jetzt gibt es zum ersten Mal wirklich diesen Überbegriff Apple Intelligence. Und da fällt dann drunter zum Beispiel eine Bild-KI, die auf das iPhone und auf die Macs kommt und auf die iPads. Es gibt eine Text-KI. Siri soll deutlich intelligenter und besser werden. Und auch so viele kleine Spielereien, sowas wie Genmojis nennt Apple das. Ich kann jetzt meine eigenen Emojis erstellen lassen, die dann zu dem Anlass passen. Also nehmen wir mal an, ich mache Mittagspause und ich esse einen Lachsbagel. Dann kann ich mir einen Lachsbagel-Emoji erstellen lassen und den dann bei uns in Slack posten, damit alle auch wissen, was ich wirklich esse. Solche kleinen Spielereien, und das fasst Apple jetzt, wie gesagt, alles unter Artificial beziehungsweise unter Apple Intelligence zusammen.
Das klingt ja mal nicht schlecht. Was ich mich da so ein bisschen gefragt habe, Artificial Intelligence oder Apple Intelligence, wie man es nun auch sagen möchte, funktioniert ja nur mit großen Modellen dahinter. Von wem kommt denn das Modell?
Das ist auch wieder ein bisschen Apple-typisch. Der Fokus liegt sehr stark auf dem Thema Datenschutz, und wie du ja gerade schon gesagt hast, solche Modelle sind, also es heißt ja auch Large Language Models, die sind, also zum Beispiel, wenn wir von den Sprachmodellen sprechen, die sind zum einen sehr groß, zum anderen brauchen die sehr viel Rechenpower. Und das führt natürlich zu dem Problem, dass zum Beispiel, nehmen wir mal ChatGPT, eigentlich alles in der Cloud stattfindet. Da passiert nichts auf dem Gerät. Das heißt, die Daten verlassen auch das Gerät, wenn du da irgendwas eingibst, und landen dann bei den Servern von OpenAI. Und Apple hat einen etwas anderen Ansatz gewählt und hat gesagt, alles, was wir auf dem Gerät stattfinden lassen können, versuchen wir dort auch stattfinden lassen zu können. Also zum Beispiel diese Genmojis, die werden zum Beispiel auf dem Gerät generiert. Die verlassen gar nicht irgendwie das iPhone. Wenn du jetzt aber größere Dinge machen möchtest, die ein größeres Modell verlangen, dann verlassen sie halt eben doch das Telefon, aber das Telefon sagt dir jederzeit, dass es soweit ist, dass die Daten jetzt irgendwie zum Server müssen, und Apple verspricht auch hoch und heilig, ich hatte gestern auch nochmal so ein Security Briefing, wo man nochmal in die Details gegangen ist, verspricht auch, dass das, was auf dem Server passiert, a, super verschlüsselt ist nach den höchsten Standards und b, auch nicht gespeichert wird, wenn das Thema dann durch ist. Also wenn das Modell durchgelaufen ist, die Aufgabe erledigt hat, soll auch nichts auf dem Gerät übrig bleiben auf dem Server. Das heißt, da ist der Fokus wirklich ganz stark auf dem Thema Datenschutz und sehr viel auf dem Gerät und ein paar Sachen dann, wie gesagt, in der Cloud.
Mhm. Du hast jetzt OpenAI schon angesprochen, und tatsächlich arbeitet Apple ja mit OpenAI zusammen. Wo ist denn dann der Schritt von, naja, ich kann ja jetzt auf meinem iPhone theoretisch schon die ChatGPT-App mir installieren und das bedienen. Was ist jetzt quasi der Step, der dazukommt?
Neu ist im Grunde eine deutlich tiefere Integration ins Betriebssystem. Also es gibt ja zum Beispiel auch auf dem Mac die ChatGPT-App jetzt seit ein paar Wochen. Die ist im Grunde überflüssig geworden auf dem Mac mit dem nächsten macOS, was dann im Herbst erscheint, weil du sehr tief ins System per Knopfdruck ChatGPT aufrufen kannst, um dann Dinge zu erledigen, die die Apple-KI nicht erledigen kann. Also die, zum Beispiel, wenn du jetzt ein PDF zusammenfassen möchtest, das ist etwas, was für ChatGPT geeignet ist. Und das Spannende ist, du stellst Siri zum Beispiel eine Aufgabe, sagst, fass mir bitte dieses PDF zusammen, und dann überlegt Siri im allerersten Schritt erstmal, ist das was ich machen kann, oder ist das etwas, was ich an ChatGPT weitergeben muss? Und sagt dir dann auch, cool, PDF zusammenfassen, das kann ChatGPT, möchtest du, dass ich das an ChatGPT weitergebe? Und dann geht es, wie gesagt, an OpenAI. Oder, und das ist immer das, was zuerst funktionieren soll, ich probiere erstmal selber, ob es klappt, aber wie gesagt, diese Berechnung findet als allererste Stand statt. Und das ist der Unterschied, weil sonst halt, wenn du die OpenAI Smartphone-App hast, da musst du ja alles dann reinpacken, und das ist dann auch nicht wirklich ins System integriert.
Okay, es gab ja eine Person, die da so gar nicht begeistert davon war. Elon Musk hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Der hat nämlich gesagt, dass wer künftig mit einem Apple-Gerät in sein Unternehmen möchte, der muss das an der Tür abgeben, wo sie in einem faradayischen Käfig aufbewahrt werden, die Apple-Geräte. Was sagt denn der Rest der Tech-Bubble dazu?
Also, ich bin nicht ganz so kritisch wie Elon Musk, weil ich keine Angst davor habe, dass mich Apple wie ausspioniert. Um es so ein bisschen einzuordnen, ich glaube, es war dann doch ein relativer Schnellschuss. Also es wirkt jetzt alles sehr aufgeräumt und rund, und auch dieser Schritt ist jetzt sehr typisch, dieser Schritt ist jetzt Apple Intelligence zu nennen, also einfach den Begriff für sich auch zu claimen. Das ist alles sehr, sehr typisch Apple, aber man merkt daran, dass das mit heißer Nadel gestrickt ist, dass zum einen alles, was mit KI zu tun hat, noch nicht in den Beta-Versionen verfügbar ist. Also seit einigen Stunden oder seit inzwischen einem Tag sind die Beta-Versionen von dem Betriebssystem für Developer zugänglich. Ich habe auch die auf dem iPad ausprobiert. Da sind all die Funktionen, die in der ersten Stunde, oder viele der Funktionen, die in der ersten Stunde gezeigt wurden, sind da auch drin. Aber alles, was mit KI zu tun hat, kommt later this year und wird auch wahrscheinlich bei der Veröffentlichung der Betriebssysteme im Herbst noch nicht alles vorhanden sein. Man merkt einfach, dass Apple da noch nicht so weit war. Also wir haben jetzt sehr viel gezeigt bekommen, was so ein bisschen ein Blick in die Zukunft ist. Das heißt, man ist doch ein bisschen hinten raus. Was ich aber wirklich gut finde, ist diesen Ansatz zu sagen, wir versuchen so viel wie möglich auf dem Gerät stattfinden zu lassen, weil die Idee ja auch ist, dass Siri durch künstliche Intelligenz zu einem wirklichen persönlichen Assistenten wird, weil der Sprachassistent dann auf meine E-Mails zugreifen kann, mein Kalender, es weiß, in welcher Beziehung ich zu meinen Kontakten stehe und kann dann Sprachanfragen mit diesem Wissen, was auf dem Gerät auch bleibt, beantworten und mir dann tatsächlich als Assistent dann auch helfen. Also kann zum Beispiel sagen, ich kann sie fragen, wann kommt denn meine Mutter eigentlich am Flughafen an? Dann guckt das Ding in den Nachrichtenverlauf nach, sieht, dass da eine Flugnummer ist, überprüft die und sagt mir dann, meine Mutter kommt um 12.30 Uhr an. Das war das Beispiel, was auf der Keynote irgendwie war. Und ich muss gestehen, ich hätte das gerne als Assistent. Ich hätte das aber nicht gerne, wenn all diese Daten, die damit verknüpft sind, irgendwo hingehen oder zu irgendeiner Firma gehen. Und eigentlich auch nicht gerne, dass sie zu Apple gehen, selbst wenn die einen hohen Datenschutz haben. Wenn man mir aber verspricht, dass alles auf dem Gerät stattfindet, dann muss ich sagen, bin ich da sehr fein mit. Aber wie gesagt, das ist alles noch relativ mit heißer Nadel gestrickt. Und wir auch in Deutschland werden wir uns noch mindestens bis zum nächsten Jahr gedulden müssen. Siri und Co. werden erstmal nur US-amerikanisch können. Ja, das wird also noch ein bisschen dauern.
Das hast du schon gesagt. Das klingt so, als ob Siri tatsächlich jetzt richtig einen Boost bekommt. Siri 2.0 könnte dann tatsächlich sehr hilfreich sein. Aber wie gesagt, wenn das nicht nur auf dem Gerät stattfinden würde, fände ich das auch irgendwie sehr, sehr krass und gruselig. Aber apropos Gerät, da ist ja auch, also da merkt man vielleicht diese heiße Nadel auch ein bisschen, weil es gibt genau ein Gerät, glaube ich, auf dem das dann so jetzt schon funktionieren könnte.
Bei den iPhones ja, da kommen wir gleich noch zu. Einfacher zu erzählen ist es, wie es auf den Macs und den iPads aussieht. Du brauchst einen Apple M-Chip. Also alles, was einen M im Namen hat, M1 bis M4, die baut Apple ja seit, ich glaube, inzwischen 3 oder 4 Jahren in die Geräte auch ein. Also auch ein 3 oder 4 Jahre alter Mac kann diese ganzen KI-Funktionen noch, die vorgestellt wurden. Beim iPhone sieht es aber leider anders aus. Da kann tatsächlich bis jetzt nur das iPhone 15 Pro diese KI-Funktion ab dem Herbst. Mein iPhone 15, was ich gekauft habe, vor nicht allzu langer Zeit zum Beispiel, ist nicht auf dieser Liste. Apple begründet das, dass der Pro-Chip, der im iPhone 15 Pro steckt, ausreicht, um diese lokale Berechnung zu machen, also diese lokalen KIs laufen zu lassen und auch diesen Schritt zu überlegen, kann ich das selber oder muss das in die Cloud? Dass der vor allem auch sehr arbeitsintensiv ist, weil das ja eine gewisse Geschwindigkeit auch haben muss. Es kann nicht sein, dass ich Siri was frage und dann 3 Minuten warten muss. Das will ja keiner. Das ist die Begründung von Apple. Nichtsdestotrotz ist das auch, wie du sagst, ein Hinweis darauf, dass das mit sehr heißer Nadel gestrickt ist, weil ich glaube, wenn man länger diese KI-Strategie geplant hätte, dann hätte mindestens das iPhone 15 auch noch mit dabei sein müssen. Man ist auf die Frage, wenn man dann mal fragt, wieso ist denn das so bisher, also man hat es mit technischen Gründen irgendwie versucht zu erklären. So richtig rausrücken möchte man auch noch nicht mit der Sprache. Aber wie gesagt, aktuell ist es so, nur iPhone 15 Pro und das iPhone 16, was dann im Herbst erscheint.
Was ich mich dann natürlich gefragt habe, es gibt ja nicht nur die iPhones und MacBooks und Macs, es gibt auch die Vision Pro. Hat man denn von der irgendwas gehört?
Ja, es wird ein Update auf Vision OS 2 geben, was auch viele Detailverbesserungen mit sich bringt. Ich werde sie morgen werde ich sie ausprobieren dürfen und dann auch nochmal einen kleinen Bericht wahrscheinlich drüber schreiben, was sich da getan hat. Also gern mal auf t3n.de vorbeischauen. Aber zum Beispiel die KI-Funktion, da war die Vision Pro irgendwie nicht großartig mit erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob sie Siri hat und ob das nicht auch funktioniert, dass zumindest dann teilweise Dinge darauf laufen. Man muss aber sagen, die Vision Pro hat zumindest einen M-Prozessor. Also vom Chip her sollte das zumindest gehen. Sie hat nicht den iPhone-Prozessor, der nicht mit dabei ist.
Okay, also das war so der Big Bang quasi. Die KI kommt jetzt auch bei Apple an, zumindest auch offiziell. Teilweise war sie vielleicht schon da. Was war denn sonst noch spannend bisher? Du bist ja jetzt schon 1-2 Tage da.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Detailverbesserungen, die in der ersten Stunde vorgestellt wurden, da gab es 2-3 Sachen, die ich sehr schön fand. Und da ist auch mit einer meiner Lieblingsfunktionen dabei. Und zwar die AirPods, Apples Kopfhörer, da ist es so, dass Siri, wenn eine Anfrage kommt, zum Beispiel möchtest du auf eine SMS antworten, dann ist es bisher so, dass man per Sprache antworten muss. Und jetzt hat Apple eingeführt mit dem nächsten Betriebssystem, dass man einfach mit dem Kopf nicken oder den Kopf schütteln kann, weil ein Bewegungssensor in diesen Kopfhörern drin ist. Und so die Siri-Anfrage dann auch zum Beispiel, das Beispiel war so ein Fahrstuhlfahrt, wo man dann plötzlich mitten im Fahrstuhl einfach Ja sagen würde, da gucken dann die Leute irgendwie irritiert an. Man kann jetzt nicken oder den Kopf schütteln. Das ist so
super.
Ein bisschen unauffälliger ist es zumindest. Und das sind so kleine intuitive Sachen, die mich in der ersten Stunde sehr begeistert haben. Und man muss auch sagen, dieser iPad-Taschenrechner, den wir ja gerade schon angesprochen haben, normalerweise wäre das keine Nachricht, wenn man sagt, ja toll, jetzt, oder es wäre schon eine Nachricht, nach 12 Jahren oder 14 Jahren kommt jetzt ein Taschenrechner aufs iPad. Es wäre eigentlich eher so eine Witznachricht, aber es ist eben halt doch nicht einfach nur eine Taschenrechner-App, sondern es ist eigentlich für, zum Beispiel für Schulklassen eine super großartige App, weil du zum Beispiel Berechnungen mit der Hand aufschreiben kannst und dann kann dir das ausrechnen oder dir das Ergebnis auch vorenthalten, wenn du das lieber möchtest, kann Graphen darstellen und wenn du in den Berechnungen was händisch mal veränderst, wird das direkt in den Graphen auch angezeigt. Also dieser Taschenrechner ist eigentlich nicht ein einfacher Taschenrechner, sondern fast schon eine Mathe-Lern-App, die auch sehr viel mathematische Dinge im Hintergrund kann. Dazu passt auch sicherlich, dass in Schulen ja viele iPads eingesetzt werden, auch mit dem Apple Pencil. Und da hat man sicherlich dann sich überlegt, dass das eine sinnvolle Erweiterung für die Taschenrechner-App ist. Also ja, Taschenrechner gibt es endlich, aber es ist nicht einfach nur der Taschenrechner.
Was ich noch ganz spannend fand, jetzt mal so abseits dieser Smartphone-Thematik, es gibt auch einen Passwortmanager, ne?
Ja, stimmt. Passt auch in diese Security-Geschichte mit rein, weil ich auch gesagt habe, alle Anfragen, die dann auf dem Server landen, bei der KI, werden dann auch hochverschlüsselt und sind dort nicht gespeichert und solche Dinge. So ein bisschen ist es auch mit der Passwort-App. Es passte jetzt, glaube ich, für Apple ganz gut ins Bild, weil auch bei der Passwort-App hätte man ja sagen können, die hätte ja schon vor 3, 4, 5, 6 Jahren mal dabei sein können. Jetzt ist man bei Apple aber, glaube ich, so weit, dass man sagt, wir sind bei der Sicherheit auf unseren Servern so gut, dass wir möglichst garantieren können, alles, was irgendwo im Internet gespeichert ist, ist nicht sicher, sind wir uns. Ja, also 100%ige Sicherheit gibt es nie, dass man da jetzt das Risiko eingehen kann, auch Passwörter und sowas in so einer App zu speichern, da ist man jetzt, glaube ich, so weit. Und man muss auch sagen, der Funktionsumfang ist bis jetzt relativ gut. Also eigentlich ist das eine App, die mit all den Drittanbieter-Apps auch mithalten kann. Aber das ist ein sehr lustiger Punkt, weil du das ansprichst, weil diese Passwort-App ist eine von vielen Apps und Startups, die Apple bei dieser Keynote im Grunde, ja, ich möchte nicht sagen, obsolet gemacht hat. Aber das machen sie immer mal wieder ganz gerne. Also wie gesagt, Drittanbieter-Passwort-Apps, wenn du jetzt kostenlos einen Guter auf den Geräten hast, wer kauft dann noch ein Abo bei einer anderen? Dann haben sie eine kleine Änderung an macOS vorgenommen, das Fenstermanagement. Also ich habe so eine kleine Drittanbieter-App, sie heißt Magnet. Wenn ich mein Fenster an den Rand schiebe, dann wird die so magnetisch quasi daran gezogen und in einer bestimmten Größe geöffnet, sodass das Fenstermanagement einfacher ist für mich am Mac. Das ist jetzt in macOS automatisch integriert. Auch diese App ist dann quasi so ein bisschen obsolet. Dann die neue Siri, da habe ich auch einen Kommentar drüber geschrieben, ist jetzt im Grunde der letzte Sargnagel für diese ganzen KI-Gadgets. Dies Jahr, also Human AI Pin, Rabbit R1, also all diese extra Geräte, die mit KI persönlicher Assistent werden wollten und ja bei den Tests schon gefloppt sind, die sind spätestens jetzt dann Geschichte, weil wenn Siri das kostenlos kann auf meinem Smartphone, warum brauche ich die dann noch? Also Apple hat da so einige, mit einer großen Sense ist durch Silicon Valley gegangen und hat nochmal so ein paar Startups und Firmen einfach mal obsolet gemacht.
Gut, das ist ja quasi schon Tradition auf der WWDC. Da kommt ja immer wieder so ein bisschen was man erstmal über Drittanbieter löst und dann macht man es irgendwann selber. Finde ich ganz interessant. Jetzt haben wir die Macs, also die Laptops und Macs angesprochen. Wir haben das iPhone angesprochen und die Vision Pro. Was ist denn mit Uhren? Gibt's bei der Watch irgendwas Neues?
Ja, Watcher, es ist relativ, also es, man muss ja generell sagen, die, bis auf die KI-Funktion sind die Updates alle relativ klein ausgefallen. Also man merkt, dass Apple irgendwann mal von einer gewissen Zeit so den Punkt gehabt haben muss, okay, halt, stopp bei der Entwicklung, wir kümmern uns jetzt um das Thema KI und werfen da den Fokus drauf, weil selbst wenn Apple die reichste oder eine der reichsten Firmen der Welt ist, haben sie auch nur begrenzte Entwicklerressourcen und Entwicklungsressourcen und mussten dann wahrscheinlich irgendwann mal so einen Stecker ziehen. Und WatchOS ist da so ein bisschen hinter den Tisch gefallen oder unter den Tisch gefallen. Da gibt es wenig. Und wir haben auch gefragt, ob zum Beispiel die intelligente Siri vielleicht auf die Uhr auch kommt, weil die Uhr ja auch mit dem Handy verbunden ist. Also man könnte das ja darüber auch steuern. Da war eine der typischen Antworten, schöne Idee, sprechen wir gerade noch nicht drüber. Also es kann sein, dass das vielleicht geplant ist, aber erstmal nicht. Ja, also WatchOS ist so ein bisschen, ich möchte nicht sagen eine Enttäuschung, aber da ist sehr wenig passiert.
Okay, ich gehe mal noch nischiger rein.
Bin gespannt.
Ja, ja, was ist denn mit tvOS? Was kann man denn auf seinem Fernseher jetzt Neues machen, wenn man einen hat von Apple?
Ja, TV-Box, da ist es so, dass vor allem neue Serien angekündigt wurden, beziehungsweise zweite, dritte Teile von Serien. Also es wird, Apple produziert inzwischen sehr, sehr viel an Material, was dann in der eigenen TV-App auch läuft, die ja auf den Geräten verfügbar ist oder eben halt auch auf dem Apple TV, der Hardware. Das ist ja sowieso so Apple und Naming. Also Apple TV ist eine App, ein Streaming-Anbieter und ein Hardware-Gadget in einem, also ein Name für drei Dinge, ne?
Und
genau, ja, ja. Und Apple hat auch mit Apple TV dann aufgemacht und gesagt, guck mal hier, diese Shows gibt's jetzt neu und so. Der Apple TV selber, also die Software dafür, tvOS, die hat ähnlich wenig Funktionen bekommen wie WatchOS. Also da wurde nicht, das stimmt natürlich nicht, aber es wirkt so, wie wenn die ganzen Entwicklerinnen da abgezogen wurden und in das iPhone-Projekt gesteckt wurden.
Eine Sache finde ich ganz gut, die ich mitbekommen habe. Man kann Stimmen hervorheben in so Action-Szenen künftig.
Stimmt.
Wenn es überall kracht und knallt, dass man dann den Dialog noch mitbekommt.
Ja, das stimmt. Ja, das ist, ich kenne auch ein, zwei Leute im Freundeskreis, die sich sicherlich über diese Funktion freuen. Weil denen das manchmal schwer fällt, vor allem wenn viel Musik und so ist, das im Kopf zu isolieren. Also auch nicht mal unbedingt wegen der Akustik, sondern einfach von dem mitbekommen, so dass man manchmal mal zurückspulen muss. Und auch beim Zurückspulen ist es so, dass sie jetzt manchmal Untertitel automatisch anzeigen. So nach dem Motto, oh, du hast was nicht verstanden und willst zurückspulen, dann kommt hier auch nochmal ein Untertitel dazu. Also dynamische Untertitel sind auch neu. Ja, also es sind so Detailverbesserungen, die das Erlebnis ein bisschen einfacher machen für Leute. Ja, das ist tvOS.
Was mir gerade noch eingefallen ist zur Vision, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, die kommt jetzt nach Deutschland, ne?
Stimmt, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Hätte ich
so in als unserer Vision, Pappe drin gewesen.
Ja, war die allererste Nachricht, die auf der Keynote irgendwie interessant war, zu tickern und weiterzugeben, haben wir dann auch relativ schnell gemacht. Und danach war das für mich so abgehakt und danach kamen diese ganzen KI-Dinger, deswegen ist schon wieder völlig untergegangen. Ja, tatsächlich, sie kommt nach Deutschland, sie wird kosten 3.999 Euro. Also es ist quasi der Dollar. Ja, es ist der Dollarpreis quasi übernommen. Es hätte auch schlimmer kommen können, sagen wir mal so. Wird erhältlich sein ab dem 12. Juli. Also ich glaube, in Japan ist sie ein paar Tage vorher verfügbar. Wir folgen am 12. Juli. Vorbestellbar wird sie sein ab dem 28. Juni, wer möchte. Ja, und ich denke, auch wir werden dann mal ein Testgerät bekommen und auch mal ausführlicher testen können. Wie gesagt, ich habe sie morgen noch mal auf eine Stunde. Und ja, mal gucken, VisionOS 2, was sich dann damit getan hat. Aber im Grunde ist es, also hardware-technisch hat sich nichts verändert. Das ist immer noch dieselbe Brille, wie sie im Februar in den USA veröffentlicht wurde.
Okay, lass uns mal kurz zusammenfassen. Die Vision Pro kommt nach Deutschland. Siri wird sehr viel schlauer hoffentlich und im Idealfall das Ganze noch halbwegs datenschutzkonform irgendwie. Das soll so Apples Alleinstellungsmerkmal sein. Und ansonsten gibt es einen Taschenrechner.
Ja, und viele kleine Detailfunktionen, die mal smarter sind, mal so. Also ich persönlich finde dieses Einfärben von den App-Icons auf iPhone und iPad pottenhässlich. Es ist so eine Android-Funktion, die sich Leute seit Jahren irgendwie immer wünschen. Und ich finde auch gut, dass Apple das jetzt macht. Apple war ja beim Homescreen auch immer so, also was auch neu ist, die Apps kannst du jetzt freier anordnen. Bisher war es ja immer so, dass die nach oben links hin gefüllt wurden. Und wenn du unten rechts eine einzelne App haben wolltest, ging das nicht, nur mit Tricks. Das kannst du jetzt ein bisschen freier machen und solche Dinge. Also so Detailverbesserung. Oder du kannst jetzt auch bei Fotos demnächst Leute rausretuschieren, was auf dem Google Pixel auch schon und bei Samsung seit 2-3 Jahren funktioniert. So, also viele, ja, das ist für dich als Android-Nutzerin nicht neu. Es gibt so viele Dinge, wo man so sagt, ja, es ist gut, dass das jetzt mal kam. Ja.
Dann eine Frage hätte ich noch. Und zwar, Sam Altman ist ja auch irgendwo rumgeschwirrt. Hast du den gesehen?
Ja. Ich bin ihm nicht in die Arme gelaufen, aber es ist, also wir sind eine Stunde, bevor die Keynote losging, sind wir dort angekommen. Dann gab es nochmal Kaffee für die, die wollen, und dann hat man sich so seine Plätze ausgesucht. Zum Glück war ich mit einigen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die dann uns den Tipp gaben, sich doch in den hinteren Bereich zu setzen, weil die kalifornische Sonne, wenn man da 2 Stunden sich diese Keynote unter freiem Himmel anguckt, die knallt schon ordentlich. Also, ne? Und dann saßen wir zum Glück im hinteren Bereich im Schatten. Und dann kam so, als wir da so standen und Kaffee schlürften und darauf warteten, dass es losging, kam plötzlich so, Sam Altman ist hier, Sam Altman ist hier. Da war ja auch noch gar nicht klar, ob OpenAI wirklich mit Apple zusammenarbeitet. Und es gab dann auch im Netz die ersten Fotos, wie er gesichtet wurde. Und das war auch wirklich der Apple Park, wo er dann war. Ich selber habe ihn aber nicht gesehen. Ich glaube, er saß in der ersten Reihe vorne, weil es gab einen kurzen Moment, wo dann auch plötzlich anfingen, alle Fotos zu machen. Ich nehme mal an, dass das mit ihm war. Wir International Journalists saßen aber hinter den Developern, quasi im hinteren Bereich. Wie gesagt, im Schatten zum Glück. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch die Developer Conference. Also es ist tatsächlich so, dass viele Entwicklerinnen und Entwickler auch hier rumrennen und sich mit den Apple-Entwicklern und Entwicklerinnen austauschen. Und wir haben auch, das war auch nochmal sehr spannend, vorgestern die deutschen Gewinnerinnen des Swift Awards getroffen. Also das ist so ein Jugend-Award, wo junge Menschen, die programmieren, ihre App einreichen können bei Apple, und Apple zeichnet dann, ich glaube, mehrere hundert weltweit EntwicklerInnen aus mit Apps, die besonders gut programmiert sind oder besonders schlaue Ideen haben, und sich mit denen zu treffen und auch nochmal zu hören, was die aus so einer Entwicklerkonferenz aus EntwicklerInnen-Sicht mitnehmen, das war auch nochmal sehr, sehr spannend. Also es ist wirklich, es finden jetzt auch gerade ganz viele Panels statt, die wirklich ins Detail gehen, wo die EntwicklerInnen dann nochmal nachfragen können, wo man nochmal lernt, wie man einzelne Schnittstellen bearbeitet und solche Sachen. Also es ist die Software- und Developer-Conference, und deswegen ist es auch okay, dass die dann vor uns saßen.
Ja. Aber auch wenn du Sam Altman nicht gesehen hast, es gab ja schon auch so ein bisschen Spekulationen, man hält sich das bei Apple durchaus offen, dass man vielleicht noch mit anderen KI-Anbietern zusammenarbeitet, ne?
Hat man ganz klar auch gesagt. Also auf der Keynote hieß es, es könnten weitere folgen, und danach gab es dann noch einen, wir sind dann in Steve Jobs Theater weitergewandert. Also diese Keynote-Präsentation war im Park, im Inneren dieses Apple-Hauptquartiers, was ja so ein Ring ist. Ein Gebäudering, und wir sind dann in das berühmte Steve Jobs Theater weitergewandert, wo die sonst diese iPhone-Keynotes immer stattfinden und die Hardware dann unten auch zu sehen ist. Und dort gab es dann noch ein Interview mit dem Apple Software-Chef, und der hat unter anderem auch gesagt, dass es sein kann, dass, also er hat definitiv nochmal betont, dass man auch weitere KI-Modelle in der Zukunft dazu holen möchte, wenn das sinnvoll ist. Also zum Beispiel eine Bild-KI, die wirklich gut ist. Er hat keinen Namen gesagt. Er hat Google Gemini erwähnt, mit dem Zusatz, dass das nicht so ist, dass das heißt, dass jetzt Google Gemini kommt. Aber es zeigt ja schon, dass Apple sich an der Stelle öffnet. Und das ist auch eine Besonderheit, weil bisher hat man sowas nie gemacht. Also zu sagen, also eine Kooperation gab es schon. Es gab ja auch zum Beispiel mal eine Kooperation mit Microsoft, mit Bill Gates. Obwohl da sehr viel Streit war zwischen Steve Jobs und Bill Gates, weil der eine dem anderen Ideenklau vorgeworfen hat und solche Dinge. Man hat sich dann aber vertragen und dann doch zusammengearbeitet. Und das ist jetzt mit OpenAI so, dass da auch eine Zusammenarbeit ja stattfindet. Da haben wir ja schon gesagt, Siri gibt dann manche Dinge an ChatGPT weiter. Sich aber komplett zu öffnen und zu sagen, unsere KI-Modelle können das, und falls ein KI-Modell kommt, was Dinge besser kann, dann implementieren wir das einfach bei uns. Das ist schon ein sehr, sehr neuer Schritt und offener Schritt für Apple. Und wie gesagt, das soll in Zukunft auch passieren.
Ich bin ja mal gespannt, es gibt ja gegen Apple, wir hatten vorher diese Apps, die dann obsolet werden, angesprochen. Es gibt ja immer wieder die Forderung des Sherlockings, dass man sich erst umschaut und dann selber was macht. Mal gucken, wie viele WWDCs es braucht, bis wir neue KI-PartnerInnen bei Apple finden oder vielleicht sogar eine eigene KI dann.
Ja, seien wir ehrlich, die Kooperation mit OpenAI, die ist, weil zum Beispiel Siri nicht so gut ist in PDFs zusammenpassen wie ChatGPT, haben wir ja schon gesagt, und andere Dinge, also auch Texte umformulieren und sowas. Sobald Apples eigene KI-Modelle das können, bin ich mir sehr sicher, dass die Zusammenarbeit mit ChatGPT dann auch wieder vorbei ist.
Aber noch ist das jetzt erstmal der große, große Schritt für Apple gewesen. Und das ist, glaube ich, auch so die große Schlagzeile von der WWDC. Ansonsten, wie wir ja schon vorher gesagt haben, so ein paar kleine Neuerungen gibt es. Und das war unser kleiner Roundup. Wie geht's denn für dich jetzt noch weiter, Kaspar?
Ja, ich gucke gerade mal. Also ich werde mir jetzt noch ein Croissant zwischen die Kiemen schieben und dann geht's in einer Viertelstunde mit dem Bus schon weiter und ich gucke mir als erstes iPad und iOS 18 an. Ja, kriege ich nochmal vorgestellt, darf mit der Entwicklerin sprechen. Ja, solche Dinge.
Genau. Alles, was Kaspar erlebt in Kalifornien, also nicht alles, aber fast alles, lest ihr natürlich bei t3n.de. Da gibt's ganz spannende Zusammenfassungen. Da gibt's auch die ein oder andere Analyse. Und unsere Kolleginnen von der MIT Technology Review haben sich das Thema Datenschutz noch mal ein bisschen genauer angeschaut und wie das funktionieren könnte, wie Apple das lösen könnte auf dem Gerät selbst. Also wenn euch das interessiert, dann lest da gerne mal rein. Ist ein sehr, sehr spannender Artikel. Und ich sag vielen lieben Dank, Kaspar, dass du die Zeit gefunden hast, in dem ganzen Event-Stress hier auch noch im Podcast einmal vorbeizuschneiden.
Und wünsche dir danke dir. Also Jetlag-technisch bin ich eh wach. Also insofern kann ich auch podcasten.
Gut. Und nächste Woche bist du dann ja wieder in Hannover vor Ort. Da bin ich ganz gespannt, was wir da noch so besprechen. Aber das war's erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und ich bin mal gespannt. Ihr könnt uns natürlich immer gerne Feedback da lassen oder auch auf den Socials schreiben, zum Beispiel, was ihr besonders spannend findet an den neuen Apple Innovationen oder kleinen Neuerungen, was euch da Spaß macht. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast.
Tschüss.
Tschüss.